Palmsonntag, der letzte Sonntag der Passionszeit, der Tag der Palmenschwenker, Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, auf den wir alle unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er die Ehre Israels wiederherstellen wird und die Römer aus dem Lande jagen. Und jetzt ist doch die große Stunde gekommen, meint man im Volke. Und es gibt da einen anderen Personenkreis, die gehörten nicht gerade zu diesen großen Palmenschwenkern, sondern die gehörten zum ganz internen Führungszirkel des erhoffenen Erlösers. Drei von denen sind seit jeher mit einem besonderen Etikett versehen. Und man muss immer sehr vorsichtig sein, wenn man von Leuten mit einem Wort sofort weiß, was das für einer ist. Judas, der Verräter, lernt man schon im Kindergottesdienst. Dass der gescheitert ist an seinen eigenen festgezurrten Vorstellungen davon, wie Jesus sein müsste und wie endlich nach 3 Jahren vergeblichen Wartens die Wende kommen würde. Und wenn nicht anders möglich, müsse man ihn eben dazu zwingen, endlich seine Macht zu zeigen. Dann gibt es noch den anderen, ja, der tritt eigentlich erst nach Ostern in Erscheinung, der Ungläubige, Thomas. Es gibt eigentlich keine schlimmere Beurteilung über einen Menschen, als dass er ungläubig sei. Thomas, ein Realist, der sich nicht vom Überschwang der anderen, die alles Mögliche immer glaubten und fantastisch meinten, herbeizusehen, verführen lassen wollte. Thomas, wenn einer glaubte, dann der. Nur anders. Und dann der dritte im Bunde, Petrus. Ach ja, der schmähliche Verleugner, der unmögliche Versager, habe ich auch von Kindesbeinen angelernt. Petrus, Kephas, aramäisch, griechisch, Petros, Petra, der Felsenmann, hat Jesus diesen Namen ebenso als Zweitnamen zugelegt. Eigentlich doch ziemlich beste Freunde, oder? Und dann abtrünnig werden? Ich lese uns aus dem Markus-Evangelium und aus Lukas. Markus 14 und Lukas 22 in Auszügen etwas aus der uns vertrauten, sehr, sehr ausführlich beschriebenen Geschichte des Leidenden, der gefangen genommen wird und wie ihm der Prozess gemacht wird. Auffallend ist, dass bei Markus, dem kurzen Kompaktevangelium, ausgerechnet diese Leidensgeschichte sehr ausführlich geschildert wird, sehr untypisch für den, der sich sonst sehr kurz fasst. Das muss damit zusammenhängen, dass dieser Johannes Markus, keiner der Jünger Jesu, aber Schüler des Petrus und sein Assistent später in Rom, sehr genau geschildert bekam von seinem Lehrmeister Petrus, dem Apostel der Urgemeinde, wie das denn nun war. Und ausgerechnet bei Markus finden sich Details, Einzelheiten, die sich in den anderen Evangelien gar nicht wiederfinden. Wir haben nun aus dem Johannesevangelium einen Auszug gehört aus dem großen Abschiedsgebet Jesu, wo Jesus betet für seine 12 und für all die anderen, die durch ihr Wort einmal an ihn glauben würden, also auch für uns. Stellen wir uns heute dieser Herausforderung, ob sich dieses Gebet Jesu auch an uns erfüllt. Auf dem Weg zu Ölberg sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet alle an mir irre werden, ihr werdet mich nicht verstehen und an mir zweifeln. Denn schon die Propheten haben gesagt, ich werde der Herde den Hirten nehmen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Da beteuerte Petrus, wenn auch alle an dir zweifeln sollten, ich halte zu dir. Petrus, erwiderte ihm Jesus, eins sage ich dir, noch ehe heute Nacht der Hahn zweimal kräht, wirst du 3-mal behaupten, mich nicht zu kennen. Dieses Detail überliefert Johannes Markus, wohl aus direkter Quelle des Petrus, zweimal würde der Hahn krähen. Dreimal werde ich ihn dann verleugnet haben. Ausgeschlossen, rief Petrus. Und wenn ich mit dir sterben müsste, das würde ich niemals tun. Das beteuerten auch die anderen Jünger. Simon, Simon, sagte Jesus, der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Dann folgen die ausführlichen Beschreibungen, wie es sich zugetragen hat bei der Gefangennahme in der Parkanlage Gethsemane vor den Toren Jerusalems. Man brachte Jesus zu dem hohen Priester, der in dieser Zeit den Vorsitz hatte. Bei ihm waren alle hohen Priester, Schriftgelehrten und Führer des Volkes versammelt. Petrus folgte der Truppe im Abstand bis in den Innenhof des Palastes. Dort setzte er sich zu den Soldaten und wärmte sich am Feuer. Dann ein ausführlicher Bericht vom Verlauf des Prozesses, zunächst bei dem hohen Priester. Das wird uns am Karfreitag, Gründonnerstag oder wann auch immer im Detail wahrscheinlich beschäftigen. Petrus war immer noch unten im Hof. Eine Dienerin des hohen Priesters sah ihn am Feuer sitzen. Du gehörst doch auch zu diesem Jesus von Nazareth. Erschreckt behauptete Petrus, ich weiß nicht, wovon du redest. Schnell ging er hinaus in den Vorhof, da krähte ein Hahn. Also früh am Morgen. Auch hier erkannte ihn das Dienstmädchen und sagte laut vor allen, das ist auch einer von den Leuten, die bei Jesus waren. Heftig bestritt es Petrus auch diesmal. Kurz darauf sah ihn ein anderer und meinte, na klar, du bist auch einer von seinen Leuten. Petrus begann sich zu verfluchen, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr da redet. Ich könnte es beschwören. Da krähte der Hahn zum zweiten Mal. In diesem Moment wandte sich Jesus um und sah seinen Jünger an. Da erinnerte sich Petrus daran, dass Jesus zu ihm gesagt hatte, noch ehe morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, dass du mich jemals gekannt haben solltest. Da ging Petrus hinaus und weinte bitterlich. Ja, was denn nun? Felsenmann oder Heulsuse? Der auf den Verlass ist oder absoluter Herr Treibsand? Ach ja, unsere Vorstellung von Petrus. Ich denke, die Biografien der Jünger sind uns gegeben, damit wir uns in ihnen wiederfinden. Und dass das Gebet Jesu sich an uns erfüllt, die auch durch ihr Wort an ihn glauben würden. Jesus betet für uns, damit unser Glaube nicht aufhört, wenn wir in die Krise kommen. Auch die Krise dieses besten Freundes Jesu. Was ist da im Detail passiert? Über eine Stelle in der Heilsgeschichte war ich hier seit jeher gestolpert, die man gerne so überhört oder übersieht, weil ja gesagt wird, ja, Petrus war ja der Prototyp des schmählichen Versagers, des Verleugners, dieser unmögliche Feigling. Es steht etwas ganz anderes dort. Gefangennahme in dem Garten, die römische Kohorte kommt. Wie man mittlerweile weiß, übrigens bestehend aus germanischen Söldnern. Von wegen, wir waren nicht dabei, ne? Strittig ist ja wohl, ob wir Germanen sind, aber wir heißen immer noch Germany, da muss also was dran sein. Ich muss immer daran denken, dass ich als Student in einem YMCA-Camp in den USA 3 Monate Zusatzausbildung bekommen sollte für den werdenden Jugendpastor, was ziemlich kontraproduktiv war, denn das waren so Vietnamkriegszeiten und da lernte ich Gefolgschaftstreue für die Amerikaner, aber okay. Als man rauskriegte, das ist ja ein Student aus Deutschland, der studiert Theologie, dann kannst du ja in unserem Gottesdienst am Sonntag die Predigt halten. Was tut ein Anfänger, wenn er einer großen Schar von 12-Jährigen in einem YMCA-Camp etwas predigen soll, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist? Was ich doch von Kindesbeinen immer so gehört hatte, ja, die Juden haben Jesus gekreuzigt, ne? Ich wurde vom Campdirektor vorgeladen, ob ich nicht wüsste, dass ein Drittel seiner Kinder hier Juden seien. Ich bin vor Scham versunken, was ich da getan und gesagt hatte. Nein, wir Menschen. Aber dieser klassische Versprecher, ja, und unser verkehrtes Denken. Wir, römische Kohorte und Personal des hohen Priesters, Kriegsleute, Gefangennahme. Petrus, er fährt dazwischen. Wenn einer Mut hatte, dann er. Und dann steht dort, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Aber zwei nicht. Ich lese da Petrus und Johannes. Johannes, Petrus, was sollen wir machen? Ja, ihm nach, ihm folgen. Er folgt ihm. Zwar mit Abstand, aber ein Nachfolger. Und das heißt dranbleiben und nicht feige verschwinden wie die anderen. Also wenn einer Bekennermut hatte und Gefolgschaftstreue, dann doch dieser. Petrus, der Felsenmann. Sie folgen der Truppe und es geht dann in den Palast des hohen Priesters. Johannes hat Glück, er hat Beziehung zur Rezeption. Denn Priesteradel und Zebedäus-Söhne, nicht wahr, der kam durch und schafft es, oben in den Verhandlungssaal und wird Augen- und Ohrenzeuge des großen Prozesses, wie man ohne weiteres rekonstruieren kann. Petrus hat Pech, der wird nicht durchgelassen. Den kennen wir nicht. Bleibt im Vorhof hängen. Ja, er hat sich eigentlich vorbereitet auf den großen Auftritt da oben. Vor der versammelten Gefolgschaft da und vor dem hohen Priester zu sagen, das kommt nicht in Frage hier. Ich könnte nicht gefangen nehmen. Das ist Unverschämtheit. Das gehört sich nicht. Er wollte ja der große Verteidiger sein, der Anwalt. Oder? Wieso ist er denn mitgegangen? Nur dumm, dass er da nicht rein konnte. Und dann eben, es ist Nacht, da halten sich die Leute von den Vollzugsbeamten und von dem Personal des hohen Priesters draußen auf, wärmen sich am Feuer und da verheddert er sich so in nebensächlichen Gesprächen. Und ja, ich bin doch hier der Kronzeuge Jesu, mit denen habe ich hier gar nichts zu tun. Was wollen die eigentlich von mir? Sag, du bist ja wohl auch einer von denen da. Nö, wieso denn eigentlich? Ich bin doch nicht rechenschaftsschuldig, oder? Ich möchte doch da oben meinen großen Auftritt erleben, für den ich mich vorbereitet habe. Ich bin doch der Felsenmann, auf den Verlass ist. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Erste und Einzige, der es aus dem Jüngerkreis wagt zu sagen. Als die anderen denken, was hat er nun gesagt, das Messias-Geheimnis laut ausgesprochen. Und dann doch der nach Pfingsten, ihr habt ihn gekreuzigt in Jerusalem und er redet den Leuten so ins Gewissen, dass ich mich wunderte, dass sie ihn da nicht gefangen genommen haben. Bekennermut, Gefolgschaftstreue, sondersgleichen. Naja, Tapferkeit auf großer Szene ist leichter als die Tapferkeit des täglichen Lebens, soll Bismarck gesagt haben. Nun, ein Mann, auf den man nicht unbedingt stolz sein muss in Deutschland, trotz seiner unbestreitbaren Verdienste für die deutsche Geschichte, aber da hat er wohl recht. Zivilcourage in kleiner Dosierung, da wo sie gebraucht ist, ist oft schwieriger als die Tapferkeit auf großer Szene. Ich bin auch immer gut, wenn ich gesehen werde, ne? Aber sonst... Philipp Spitta, ein Liederdichter vor 200 Jahren. O sage nicht, in großen Proben will ich wohl treu vor ihm bestehen. So hörst du Petrus auch geloben und musst ihn dennoch weinen sehen. Drum lerne recht die Treu im Kleinen, in kleinen Kämpfen übe dich. Sonst wirst du bald wie Petrus weinen, um große Untreu bitterlich. Drei Anläufe. Sag mal, du gehörst auch zu dem, dem sie da oben den Prozess machen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Und ein Rest von Wahrheit in dieser Aussage, diesen Jesus kannte er nicht. Einen solchen hatte sich keiner vorstellen können, der das mit sich machen lässt. Nun, das alles geschieht unten und dem Petrus fehlt die Bühne. Der Auftritt klappt nicht. Er bleibt hängen. Er kommt nicht zum Ziel. Und da oben macht man ihm den Prozess und er weiß gar nicht, was sich da oben ereignet. Und dann ein Moment, da hatte doch der Hahn eben gekräht. Keiner nimmt Notiz davon, in jeder Morgendämmerung kräht der Hahn. Petrus hat es wahrscheinlich auch noch gar nicht so wahrgenommen. Naja, es ist morgens um 5:30 oder 5:30. Und da gehen die Türen des Palastes auf und man führt Jesus über den Hof in den anderen Verhandlungssaal. Der soll ja zu Pilatus gebracht werden, in die Burg Antonia, wo der Statthalter residiert. Da kräht der Hahn zum zweiten Mal. Und dann steht hier, da begegneten sich zwei Blicke. Jesus sah ihn an. Und sagt, dreimal Petrus, jetzt reicht's. Auf dich kann ich für immer verzichten. Er sagt gar nichts, er sieht ihn nur an. Und nun? Er hätte so enden können wie Judas. Aus Verzweiflung an seiner Selbstüberschätzung, was ihn davor bewahrt, dass Jesus ihn angesehen hat. Mehr nicht. Selbstvorwürfe, Tränen der Verzweiflung. Ich wollte der großartige Bekenner sein und habe schmählich versagt. Ich bin gescheitert, aber wir werden am Scheitern glauben lernen, an unserer Selbsterfahrung. Die Selbsterfahrung mit mir selbst, dass ich nicht der bin, der ich gerne sein möchte. An meiner Selbstüberschätzung. An meinem Vorhaben, ich dann doch mich enttäuschen lassen muss, das Ende meiner Täuschung und ich desillusioniert werde über mich selbst. Und da, wo ich so weit bin, dass meine Selbsttäuschung zerbricht, da fängt Gott an. Da, wo ich mir selber ganz fremd war, da hatte der Herr mich erkannt. Und wo ich mir ganz fern war, da kam er mir so nah wie nie. Das muss ihn in diesen Augenblicken beschäftigt haben, hat ihn davor bewahrt, ein Ende zu nehmen, wie es Judas meinte, nicht anders finden zu können. Und dann kommt dann dieses Zwiegespräch, dieses ja sehr, sehr an die Nerven gehende Zwiegespräch nach der Auferstehung. Petrus, hast du mich mehr lieb als die anderen hier? Wenn auch alle dich verlassen, ich niemals. Und wenn ich mit dir sterben müsste? Oh, habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ein gefährliches Bibelwort. 64 nach Christus soll Petrus in Rom gekreuzigt worden sein. Aber kopfüber. Wenn es dein Wunsch ist, mit dem gekreuzigt zu werden, dessen treuerster Nachfolger du sein wolltest, dann bitte. Und wenn ich mit dir sterben müsste, hast du mich lieber als die anderen? Er sagt überhaupt nicht, sagt, Jesus, du kennst mich besser, als ich selber mich kenne. Du weißt alles, ich sag da gar nichts mehr zu. dreimal der Anlauf mit dieser Frage. Petrus, dann kümmere dich um die Anfänger im Glauben. Meine Schafe, meine Lämmer. Und dann wird Petrus, dieser schmähliche Versager, ja zum Hirten der Urgemeinde. Zum großen Konfliktlöser. Zum großen Apostel mit diesem Paulus, mit diesem wilden neuen Missionar, der den Mittelmeerraum bereist und große Unruhe stiftet, aber Tausende zum Glauben bringt, ein dramatischer Gemeindegründungsprozess. Und Petrus, die Säule der Gemeinde. Ja, ich weiß, es heißt immer noch Herr Jesus Grundstein der Gemeinde und nicht Herr Petrus Grundstein der Gemeinde. Aber es ist was dran, dass Jesus ihm ja gesagt hat, du, ich werde dich einmal brauchen als Grundstein der Gemeinde. Das heißt nicht, dass er derjenige ist, nach dem wir uns alle benennen müssten. Und der immer da in der Christenheit das letzte Sagen haben würde und unfehlbar sei und das könne man vererben und das ist eine ewig gültige Wahrheit. Der Petrus, der da, auch der Nachfolger des Petrus, hat immer recht. Das Thema hat sich längst erledigt. Nein, die Gemeinde der Christen gründet sich auf mutige Bekenner, die im richtigen Moment sagen, du bist für mich Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da war Petrus nun mal der Erste und konnte davon berichten. Und wir waren mit ihm auf dem heiligen Berge da, auf dem Berg der Verklärung, wo uns erklärt wurde, wer er ist, der Sohn Gottes. Und wo uns erklärt wurde, jetzt geht's wieder runter den Weg ins Tal, da wo unser Leben sich abspielen wird, auf dem Boden der Tatsachen, in Konflikten und in Problemen. Da muss der Glaube sich bewähren, nicht auf dem Berg der Verklärung, wo wir mal einen kurzen Moment waren und sich der Himmel auftat. Was Petrus davon erzählen und predigen konnte. Ach, meine Vorsätze und meine Begeisterung, das reicht nicht. Ich wollte an ihm festhalten, aber er hielt mich fest. Er tritt für mich ein, da wo ich es nicht geschafft habe, für ihn einzutreten, weil ich das für eine Nebensächlichkeit hielt. Nichts verführt so sehr zum sich verleugnenden Verhalten, als verlacht zu werden. Ich hatte einen Beruf meines Vaters, der war Prediger. Erstes, zweites, drittes Schuljahr, Grundschule, wo ja alle Daten öffentlich noch bekannt gegeben wurden. Ne? Aufnahme des Personal. Meinen Namen kannte ich. Aber wenn es schon darum ging, wie viele Geschwister, ja, 6, das wusste ich. Aber wie alt die sind, das wusste ich nicht. Schon lachte die Klasse los. Du weißt noch nicht mehr, wie alt deine Geschwister sind. Ja, weiß ich auswendig, wie alt meine Großfamilie ist und eine Stange älter als ich. Beruf des Vaters, Prediger. Ja, dann ging's los. Was ist das denn für einer? Ja gut, 1954, 56, 57 und Kinder sind unbarmherzig, ne? Ich habe früh gelernt, die Schmach Christi zu tragen, aber es war eigentlich die Baptistenschmach. Ich habe auch noch als Prediger angefangen, aber nach 3 Jahren durften wir Pastor heißen, damit man uns nicht überall missverstand. Verlacht zu werden? Wahrlich, du bist auch einer von denen, deine Sprache verrät dich, du sprichst ja Galiläisch aus dem Norden. Da kommt doch dieser Jesus her und auch diese Fischerleute von da oben. Oh, der spricht doch Bayerisch oder Sächsisch oder Hessisch-Labberisch. Kein gepflegter Hannoveraner oder ein fröhlicher Rheinländer. Die Vorurteile. Und wenn man unter falsche Leute gerät, was ist denn mit dir? Was bist du denn für einer? Ach, ihr seid da so eine Sekte? Nein, das stimmt natürlich nicht. Aha. Die Tapferkeit auf großer Szene und dann irgendwann der Hahnenschrei. Hör mal, ein Signal, du hast dich irgendwo verrannt. Das wäre jetzt eigentlich Status Bekenntnis gewesen, Status Konfession. Ich sage, ja, ich gehöre auch zu denen. Und wir glauben an Jesus, den Welterlöser. Gegen alle Wirklichkeiten, die wir hier so sehen. Wir glauben an gegen die Verhältnisse dieser Welt. Und wo dann dieser große Felsenmann droht, in Selbstvorwürfen sich zu zerfleischen, da erinnert ich sie wohl daran, er hat mich angesehen. Und er hat mir doch gesagt, du, ich habe schon im Voraus zu dich gebetet, dass du dann, wenn du in die Krise kommst, weil du scheiterst, den Glauben nicht aufgibst, sondern in dieser Phase Glauben lernst. Da, wo mein Ich zerbricht, da entfaltet er sein Wesen in mir. Wo ich am Ende meiner Selbstsicherheit bin, macht er mich seiner Vergebung gewiss. Er hält mich, auch wenn ich mich selber nicht mehr aushalte. Er erträgt mich, auch wenn ich mich vor mir selber schäme. Keiner wird zu Schanden werden, der auf den Herrn hofft. Judas, Petrus. Es gab da ein Lied in unserem früheren Gesangbuch, das klingt vielleicht mittlerweile zu altertümlich, aber es hat damals auch gestimmt. Darf ich wiederkommen mit der gleichen Schuld? Hast du nicht verloren endlich die Geduld? Ist denn deine Gnade also täglich neu, dass du willst vergeben, auch so oft es sei? Wir Baptisten, wir haben einen Stamm- und Gründervater namens Johann Gerhard Onken. Unsere nächstverwandte evangelische Freikirche, wie ich höre, in eurer Nachbarschaft, in guter Zusammenarbeit, nicht die evangelisch-freikirchlichen, sondern die freien evangelischen. Den Unterschied, den kennen nur Experten. Aber ist eigentlich relativ leicht zu erklären, weil uns eigentlich ja gar nichts unterscheidet. Deren Gründervater ist Hermann Heinrich Grafe. Von diesem Mann stammt diese Liedstrophe von dem Wiederkommen und dem großen Erstaunen über die Geduld, dass mir immer wieder vergeben wird. Sein Biograf schreibt von ihm, er war ein temperamentvoller Feuerkopf, der die Geduld seiner Geschwister oft sehr strapazierte. Onken soll auch nicht so charakterlich besonders sympathisch gewesen sein. Wir sind es nicht, an denen man Glauben lernt. Was uns Mut macht, ist das Wissen in meiner Selbsterkenntnis. Da hält Jesus mich fest. Ich weiß, dass du ein Versager bist und Verleugner und Zweifler oder sonst was, aber darauf kommt es nicht an. Halt an mir fest, denn ich halte an dir fest. Und ich werde dafür sorgen, dass deine Biografie mutmachendes Beispiel für all die anderen wird. Die Versager und Verleugner und die Zweifler, denen man das auf die Stirne schreibt und so ist ja gar nicht stimmt. Ich hab's doch gut gemeint, ich hab's doch ernst gemeint, ich wollte doch. Und da macht mir die Geschichte Mut von diesen Leuten, die an ihrem Scheitern Glauben gelernt haben. Dieser Buchtitel von einem erfahrenen Pädagogen, Hans-Bernhard Kaufmann, vor Jahren, hat mich sehr beeindruckt. Der beschreibt in diesem Buch, wie er am Tod seiner Ehefrau Glauben lernen musste. Da, wo er schier verzweifelt wäre, dann verstanden hat, dass es mehr gibt, als was wir mit unseren sehenden Augen in dieser Welt sehen. Die Matthäus-Passion, die mir in der Leidensgeschichte immer in Tönen oft mehr sagt, als wenn man liest oder Predigten hört. Wo der Judas in den Tempel zurückkommt und das Geld zurückschmeißt und den Leuten sagt, das habe ich doch nicht gewollt. Hätte ich das gewusst, wie das ausgeht. Ich wollte ihn euch doch nicht ausliefern, er sollte doch seine Macht zeigen. Da ist diese Bassarie, gebt mir meinen Jesus wieder. Aber er kriegt ihn nicht zurück. War zu spät. Er hätte sich selber zurückkriegen können als vertrauender Jünger. Aber er hat ein Ende genommen, das nicht hätte sein müssen. Von Petrus wird in der Matthäus-Passion der Choral der Gemeinde angestimmt. Bin ich gleich von dir gewichen, stell ich mich doch wieder ein. Ich verleugne nicht die Schuld, aber deine Gnad und Huld ist viel größer als die Sünde, die ich stets in mir befinde. Johann Rist vor 400 Jahren. Ich weiß, diese alten Lieder singen wir so nicht mehr. Vor allen Dingen auch nicht so dieses Abendlied, wo dann eine Strophe bekannt wird. Ich bin ja auch ein Versager, aber du bist ja in deiner Gnade und Huld viel größer, als ich selber bin. Es gibt da ein neues Lied aus unserer Zeit von Manfred Siebald. Das wird vielen von uns vertraut sein. Und das lade ich uns ein, jetzt zu singen, wenn es uns so zumute ist wie dem Petrus damals. Und damit zu beten. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Amen.